Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Ein Podcast, wie der Name schon sagt, über starke Frauen und an meiner Seite, wie immer, die wundervolle, starke Kim.
Ganz herzlichen Dank, Katrin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine wunderschöne Folge haben. Ich habe sehr große Ehrfurcht vor der Frau, die ich dir vorstelle und bitte hier wieder, um unseren obligatorischen Hinweis wahrzunehmen, darum, dass ich versucht habe, gut zu recherchieren, aber es ist halt echt fulminant viel Zeug da draußen über diese Dame. Es ist die Queen Elizabeth I.
Wow. Ja, ich glaube, das ist fühlt sich schon an wie ein dickes Geschichtsbuch. Ich freue mich sehr auf Elizabeth the First.
Genau.
Und habe natürlich Nachsicht mit dir, weil ich dich nicht beneidet habe, als ich gesehen habe in unserer wundervollen Liste, dass du sie mir vorstellen wirst.
Wer ist denn der Vater? Das ist der Heinrich der Achte.
Wann ist sie denn eigentlich geboren? Also welches Jahrhundert reden wir nochmal? Weil
sie ist wieder eine Jungfrau. Am 7. September 1533 ist sie geboren.
Wow, echt? So lange ist das her?
Ja.
Und warum wieder eine Jungfrau? Hatten wir letztes Mal auch eine Jungfrau?
Ja, ich habe doch so rumgeulgt bei der Mutter Teresa.
Ach so.
Sie ist ja auch jungfräulich gestorben.
Aber Mutter Teresa kommt noch, ne? Oder ist sie schon? Nein, die ist schon.
Die ist schon draußen.
Genau, die war letztes Jahr.
Die ist schon draußen, genau.
Richtig.
Und die gute Dame hat wider Erwarten der damaligen Umstände, ne, im Mittelalter,
ja,
wurde man ja nicht so alt, ist sie dann auch erst am 24. März 1603, also mit 70 Jahren gestorben.
Wow, die hat wirklich robuste Gene,
ja.
Interessanterweise bessere, weil sie eine Frau war, als männliche Nachkommen, die, du musst dann gleich nochmal erzählen. Ja, also eigentlich sollte sie ja mehrere Brüder haben, aber die haben es ja alle nicht überlebt. Aber sie hingegen ist 70 Jahre alt geworden.
Das Schlimme an dieser Frau ist, du musst ja erstmal die ganze Komplexität dieser wer mit wem und begreifen. Ich habe mir erstmal nochmal die Schnellbiografie von Heinrich dem Achten durchgelesen, der mit vielen Frauen verheiratet war und dann ja auch die katholische Kirche reformiert hat,
ja,
um nochmal neu heiraten zu dürfen. Oder sich
aus eben dieser Problematik heraus, oder? Dass er keinen männlichen Nachkommen produziert hat, oder er dachte,
ja,
es liegt an
das
ihr?
Ist Interpretation jetzt von uns beiden. Mhm. Das lässt sich so nirgendwo nachlesen. Mhm. Also da müsste er dann selber das halt irgendwie runtergeschrieben haben, um dann das glaubhaft, dass man das wirklich glauben könnte, ne? Weil wer bleibt, der schreibt.
Ja.
aber kann die Geschichte halt so drehen und wenden, wie es halt einem passt sozusagen.
Mhm.
So, die Herrschaft. Wo fange ich an? Wir fangen doch einfach mal bei den Kindern an. Also er war zunächst erstmal, also er war jemand, der hat sich gern verlustiert. Deswegen gibt es auch illegitime Kinder. Ich habe erstmal gedacht, das sind illegale Kinder. Mit Katharina von Aragon, die hat er auch geheiratet. Mit der hat er eigentlich eine Tochter, die ist aber gleich bei der Geburt gestorben, 1510. Dann gab es Henry, Herzog von Cornwall, der hat einen Monat überlebt und ist dann gestorben. Dann hat er nochmal eine Totgeburt gehabt, 1513. Dann ist er wirklich schon auf dem Zahnfleisch gekrochen,
mhm,
weil er dachte, die Katharina von Aragon ist eine Hexe,
mhm,
dass sie ihm keine Kinder gebiert. Man munkelt auch bei der Anne Boleyn, die dann gekommen ist, die Nachfolgerin war von Katharina von Aragon, die eigentlich die Mätresse sein sollte von ihm, aber die hat...
War das üblich, dass Könige
ein
dann
König, genau.
Nebendran
die
noch
Hofdamen
so ein paar.
Sozusagen.
Ach so, okay.
Ja.
Zur Belustigung, weil auch damals wusste man schon, dass Ehen dann.
Also Verlustierung meinst du jetzt, ne? Ja,
Verlustierung, genau. Also
das
Sex.
Das ist sowieso der Harem,
okay,
will ich
jetzt alles
mal
klar. Mal Abwechslung
betrachten.
Im,
ja, genau.
Im Bett.
Und er hat sich dann die Schwester erstmal von der Anne, also von der Mutter von Elizabeth, geschnappt und fand die als Mätresse total klasse. Mhm. Und dann ist er auch in dieser Bullen-Familie immer ein- und ausgegangen und fand dann die Anne ganz toll. Und hat er gesagt, ja komm, Mensch, jetzt bist du aber mal die Nächste.
Mhm.
So, und die Mary hat die Catherine geboren und den Henry Carey. Und da weiß man jetzt nicht, ob das die Vaterschaft wirklich ist, weil sie war dann auch noch mit einem anderen verheiratet. Und man munkelt, dass das auch seine Kinder gewesen sein könnten, aber Vaterschaftstest gab es im Mittelalter noch nicht und sie wurden nie amtlich anerkannt und weiter natürlich von Heinrich bestritten. Und man munkelt, es ist auch so schlimm, weil es halt, ja, man munkelt halt, ne? Dass
es ist auch wirklich sehr lange her. Ich meine, die
genau.
Überlieferungen sind halt geschrieben und
ja.
Und
die Anne wollte gerade auf Basis oder auf Erfahrung ihrer Schwester, die war halt sehr witzig und trug französische Kleider und war anders als die anderen, weil die wurden halt, die Frauen wurden eher so zur Sittsamkeit erzogen und zum Stillsein.
Mhm.
Und sie war aber eher keck, war gebildet, konnte witzig sein, konnte mit den Männern gut mithalten und war deswegen am Hofe heiß begehrt. Und er hat sie dann halt auch begehrt. Und die hat dann gesagt, ich werde nicht deine Mätresse, sieh zu, dass ich, also maximal kann ich dich heiraten, aber da du ja verheiratet bist, hast halt Pech gehabt, so ein
ja.
bisschen. Ne? Das ist jetzt meine lapidare Darstellung
ja.
der Dinge. Aber er hat es dann tatsächlich geschafft, die Katharina von Aragon loszuwerden. Was hat er gemacht? Er fand die Anne halt so toll, dass er seiner Ehefrau halt auch immer vorgezogen hat. Und er hat sogar dann irgendwann sie offiziell zu allen Anlässen mitgenommen und die Ehefrau nicht, also die Katharina von
Aragon. Und das hat die Anne mit sich machen lassen, nachdem sie vorher so ganz forsch sagte, du, entweder bin ich die Nummer eins oder
naja,
du kannst
sie wurde
mich mal.
Ja offiziell, also offiziell wurde sie halt als Marquesse, das ist eigentlich die männliche Betitelung, präsentiert. Das konnte er so einsetzen. Genau, und wegen des männlichen Thronfolgers verlangte Heinrich die Scheidung von Katharina und wollte erst die Ehe annullieren lassen, das wurde ihm aber nicht stattgegeben.
Mhm.
Und
dass man das damals im Mittelalter schon konnte, eine Ehe annullieren lassen, in einem Moment, das ist ja kein hochkatholisches Land, ne? Es ist ja ein protestantisches Land.
Nee, es war damals hochkatholisch.
Quatsch. Ja, logisch,
genau.
Weil Martin Luther kam später. Hupsi.
Ja, und auch Elisabeth ist protestantisch gewesen.
Ah.
Und hat offiziell, da komme ich aber später dazu, immer gesagt, wie war denn das? Wegen des fehlenden männlichen Thronfolges verlangte Heinrich die Scheidung von Katharina, gestützt auf Recherchen seines Geheimdiplomaten Richard Croke und ein Gutachten von Stephen Gardiner, dass die Ehe mit der Witwe seines Bruders von Anfang an für nicht erklärt. Papst Clemens VII. War Heinrich nicht abgeneigt, da dieser gegen die in England gerade aufkeimende protestantische Bewegung mit großer Härte vorgegangen war.
Mhm.
Um auch eine formale Trennung von Katharina zu erreichen, schickte Heinrich seinen Vertrauten William Knight zum Papst, um eine Annullierung der Ehe zu erreichen, unter Umgehung des ranghöchsten Geistlichen, des Erzbischofs von Canterbury und Lord Kanzlers Thomas Wolsey, der als zu Papst und Frankreichs treu galt. Dies gelang aber nicht.
Klingt alles schon extrem vertrackt.
Ja, 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 ja.
Er muss da, ne, diese ganzen, eigentlich als König darfst du agieren, wie du möchtest, aber eben doch nicht, weil eine Ehe ist ja doch noch was.
So, da der Papst sich gerade
kirchliches.
Zu dieser Zeit, ausgerechnet zu dieser Zeit, mit dem römisch-deutschen Kaiser Karl V., und das wiederum ist der Neffe von Katharina, heftig überworfen hatte und von diesem schwere Sanktionen gegen den Kirchenstaat und das Papsttum fürchtete, wurde es abgelehnt.
Ja,
also,
Arschkarte, ne?
Ja. So, wer mit wem? Sodom und Gomorra. Das
ja,
habe ich
ja,
die ganze
ja,
Zeit
ja.
echt gedacht.
Das ist ja wiederum das Problem bei Männern. Die können das ja nicht, die können ja nicht so tun, als würden sie es von jemand anderem kriegen, weil sie es nicht gebären können.
Ja.
Falls du dieses Problem noch nicht bemerkt haben solltest. Wir Frauen müssen ja ran, ne? FYI.
Okay. Naja, trotz noch bestehender Ehe mit Katharina und ohne päpstliche Erlaubnis heiratete Heinrich die Anne dann doch 1533 unter Geheimhaltung Und offenbar wurde die Ehe bereits vorher vollzogen, wie man aus dem Tag der Niederkunft schließen kann.
Mhm.
Na, die war nämlich, also das war echt so ein knappes Höschen. Die musste ihm wahrscheinlich mitgeteilt haben, sie haben sich anscheinend dann doch körperlich angenähert auf ihren Reisen.
Weil sie ja schon wusste, ich werde deine Frau irgendwie.
Zack, zack, zack. Vielleicht war als, rein theoretisch, also hätte ja auch nochmal schief laufen
heißt
können.
Heißt das, ne? Marquess war sie, okay. Mhm.
Dann wurde die Gültigkeit, 1534 wurde die Gültigkeit der Ehe Heinrichs mit Katharina durch das Urteil eines kanonischen Prozesses bestätigt. Und darauf.
Wir sind immer noch vor Geburt von Elisabeth, ne? Wir müssen uns ein bisschen sputen.
Ja. Am 7. September 1533 kam dann nicht, nämlich die Tochter. Und er hat aber, was ich halt unbedingt noch mitteilen wollte, sich dann halt von der katholischen Kirche entsagt und sich selber als das Oberhaupt der anglikanische Staatskirche. Damn it! Die von der neu gegründeten anglikanischen Staatskirche verfasste 10 Artikel von 1536 erkannten die Heiligen Schriften als Glaubensnorm an und beschränkten die Sakramente auf Taufe, Buße und Abendmahl. So hat er das Ganze eingedämmt, damit er sozusagen heiraten kann. Was man nicht alles für die Liebe tut. Ja.
Ja, und den männlichen Nachfolger. Wobei er fand die Anne ja auch geil. Also die muss ja auch wirklich ein.
Die Anne war der Hammer, aber dann ab der Ehe anstrengend, weil sie natürlich feststellte, Scheiße, ich kriege hier keinen männlichen Nachkommen zustande. Mhm. Die sterben mir weg und sie.
Ach so, wie viele sind dann jetzt? Genau, ich hatte das ja vorhin angedeutet. Sie kriegt jetzt also Elisabeth, die war schon geboren.
Also,
ja?
Sie kriegt Elisabeth die erste Königin von England, 1533. Ne?
Mhm.
Dann folgt der Henry, ist aber eine Totgeburt.
Mhm.
Und dann folgt nochmal Edward, der auch eine Totgeburt ist.
Okay.
So, und er fühlt sich jetzt vermutlich wieder verhext und verflucht, genau. Und findet dann, verlustiert sich halt weiterhin mit Hofdamen. Sie ist total eifersüchtig auf die wunderschönen Hofdamen, macht so ein bisschen, also wird auch sehr herrisch wahrgenommen. Das Volk erkennt sie auch nicht richtig an. Und die verspotten die beiden total, indem sie halt immer H, H, H rufen, also die Kürzel, also H für Henry und A für Anne, anstatt halt Lobgesang auf sie.
Okay, wahrscheinlich, weil er Katharina so abgekanzelt hat.
Ja,
oder?
Genau. Katharina war dann eigentlich die noch herrschende Königin für das Volk,
okay.
Bis sie dann natürlich
verstarb.
Hingerichtet wurde. Von
hingerichtet, ihm. Auch das noch.
Ja.
Okay, das scheint auf jeden Fall ein Hallodreh zu sein. Wir haben noch nicht wirklich über Elisabeth gesprochen.
Ja, man muss es so ein bisschen den Kontext verstehen, warum sie dann vermutlich auch keine Kinder gekriegt hat oder sich nicht verheiraten ließ, weil sie auch aus der Geschichte ihrer Mutter, sie war da 2 Jahre und 8 Monate alt, als sie hingerichtet wurde. Und sie wurde.
Ach so, Moment.
Ja.
Katharina wurde hingerichtet und Anne auch.
Anne wurde auch hingerichtet. Du und die Jane Seymour wurde auch hingerichtet. Und die Elizabeth. Ach Quatsch, danke.
Warum nochmal? Was war der Grund?
Untreu. Man sagte ihr angeblich Ehebruch zu, unter anderem mit ihrem Bruder zu. Was
es
aber
ist alles
nicht
ziemlich
bewiesen
krank.
Ist.
Okay.
Ja, genau.
Und wie war das Verhältnis zwischen Elisabeth und ihrem Vater? Wahrscheinlich auch nicht wirklich.
Naja, sie wurde dann ja auch nicht mehr anerkannt. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Anne hingerichtet wurde, wurde sie als Bastard betitelt. Das hat er übrigens mit der Tochter von der Katharina auch gemacht, die Maria.
Das auch seine Tochter war.
Das ist auch die einzige, die er sozusagen überlebt hat.
Ja.
Englisch, Elizabeth die Erste, eigentlich Elizabeth Tudor und auch bekannt unter den Namen The Virgin Queen, The Maiden Queen oder Gloriana oder Good Queen Bess. Und die Regierungszeit als Königin von England und Irland war von 1558 bis 1603 und wird diese Regierungszeit wird als das elisabethanische Zeitalter genannt.
Genannt.
Ja, so die Jugend, ja, auf jeden Fall.
Was man so im Mittelalter gemacht hat, ne?
Elisabeth wurde nach der Hinrichtung ihrer Mutter für illegitim erklärt und zusammen mit ihrer älteren Halbschwester von die Maria, also die von der Katharina von Aragon, von der Thronfolge ausgeschlossen, da Heinrich ja einen Sohn als Nachfolger haben wollte. So,
und die Mütter, also ausgeschlossen ja deswegen, vor allem, weil die Mütter Ehebruch begangen haben, rein offiziell.
Genau.
Und sie sozusagen entehrt waren und die Thronfolge nicht antreten durften.
Genau.
Und dann hat er es weiter versucht, da kam ja dann offensichtlich.
Genau, und dann hat er am Ende noch, er hat auch eine Deutsche zwischendrin gehabt, die war aber so fromm, dass er sie extrem langweilig fand und auf dem Gemälde war die deutlich hübscher als Natura.
Wie bei Tinder, ne? Man swipet und dann sieht, wenn da Fotos hochgeladen sind, so, Mensch, die sieht doch gut aus. Zack.
Exakt, genau. Und die Catherine Parr, die war auch so eine Fromme, die hat er am Ende, da war er aber auch schon sehr krank und 160 Kilo schwer und man musste sein Bett mit extra Holzstäben noch versehen, damit das Bett nicht zusammenkrachte. Die hat ihn dann davon überzeugt, wieder die Maria und die Elizabeth in die Thronfolge aufzunehmen. 1544 war
das. In Ermangelung auch eines männlichen Nachfahrens.
In Ermangelung eines männlichen Nachfahrens. Beziehungsweise es gab ja einen, aber der ist dann ja leider mit 17
und
gestorben.
Und durften die dann, wo waren die denn? Ach, die waren als die...
Die waren am Hof. Ihr Hauslehrer, der Richard Cox, John Cheek, William Grindle und Roger Ascham, offensichtlich Männer, ließen ihr eine strenge und umfassende Erziehung angedeihen. In jungen Jahren beherrschte sie schon Italienisch und Französisch perfekt, dann später Spanisch und man konnte sich auch ganz hervorragend mit ihr auf Latein und so befriedigend auf Griechisch unterhalten.
Mhm.
Und die war schon sehr kernig und ich glaube, irgendeiner ihrer Lehrer meinte mal, Mensch, die ist echt wie ein Kerl, also hat nichts Weibisches an sich. Ja, auf jeden Fall hatte sie eine Gouvernante, die Catherine Champernon, und das war wie ihre Ersatzmutter und enge Freundin. Und der Tod, den fand sie ganz furchtbar, der war 1565. Und in der Öffentlichkeit identifizierte sie sich natürlich mit ihrem Vater, aber auch privat hatte sie immer so ein Andenken. Man sagt halt, es gab irgendwie so einen Ring mit einer Kapsel, da gab es ein Doppelporträt von ihr und ihrer Mutter drin. Und nach Heinrichs Tod 1547 lebte sie am Hof von Catherine Parr.
Mhm.
Und
der Gouvernante.
Nee.
Der Deutschen.
Nee, das war die sechste Frau von Heinrich.
Ich komme durcheinander bei all diesen Frauen.
So, dann hat sie aber nochmal Thomas Seymour geheiratet. Der stellte aber Elisabeth nach, deswegen musste Elizabeth dann weg. Also sie wurde fortgeschickt.
Alles klar.
Und als Catherine tot war, hat Thomas Seymour nochmal offiziell um die Hand der Prinzessin angehalten. Aber der Staatsrat hat es dann verboten.
Warum?
Weil man ihm verschwörerische Machenschaften gegen seinen Bruder nachsagte. Der Vormund des jungen Eduard dem Sechsten.
Mein Gott, Kim, du hast ja wirklich dich durchwühlen müssen durch Namen ohne Ende und wer mit wem.
Ja, genau.
Die arme Elisabeth, die tut mir jetzt schon so ein bisschen leid, aber sie ist alt geworden. Also sie muss ja auch extrem, wie sagt man heute neudeutsch, resilient gewesen sein. Also irgendwas in sich gehabt haben, was sie extrem stark gemacht hat, auch gegen nicht gewollt sein, Tod der Mutter.
Sie hatte unheimlich gute Berater an ihrer Seite, denen sie vertrauen konnte. Das ist ja auch nicht, das hatte die Anne, also ihre eigene Mutter zum Beispiel nicht.
Mhm.
Die ist gleich von vornherein durch ihr Auftreten hat sie sich ziemlich viele Feinde gemacht. Und es ist total niedlich, also ich finde es niedlich, weiß gar nicht, ob es damals so niedlich gemeint war, aber sie hat immer ihre Bekannten mit Kosenamen betitelt.
Mhm.
Und
was für eine Herzlichkeit, für eine gewisse spricht, oder?
Der eine war
trotz ihres buschikosen offensichtlich nicht weibischen Auftretens.
Ihr langjähriger Freund Robert Dudley, den nannte sie immer ihre Augen, der Berater William Cecil nannte sie immer ihr Geist und Robert wurde zum wenig schmeichelhaften Pygmäen irgendwann.
Mhm. Also doch eher funktionale Spitznamen.
Ihr Anker und ihr Moor war dann der Geheimdienst Francis Walsingham und der Heiratskandidat François Hercule de Valois wurde Frosch genannt. Also sie hat tatsächlich später nochmal aus strategischen Gründen dem Typen Heiratsavance gemacht, der es kam aber nie dazu, weil er dann halt gestorben ist, woran auch
Franzose?
Immer. Franzose, genau, weil sie mit Frankreich dann ziemlich starke Konflikte hatten. Sie ist auf jeden Fall bei der Catherine rausgeflogen und dann ist sie, wo ist sie denn hin? Auf jeden Fall, ach, schöne Sache. Der Eduard, der Sechste, der Thronfolger, ist dann im Alter von 15 Jahren, irgendwie sagt aber auch eine andere Quelle 17 Jahre, gestorben. Daraufhin folgte Jane Grey ihm auf dem Thron.
Moment, Eduard war jetzt von wem nochmal der Sohn?
Eduard war von Jane Seymour, sorry, das war die Nachfolgerin von Anne. Die ist aber leider bei seiner Geburt gestorben. Also die ist nicht hingerichtet worden, sondern die ist dann bei seiner Geburt gestorben.
Okay, aber er hatte einen männlichen Nachfolger.
Ja, ja, genau.
Verstehe.
Ja, aber der ist ja leider dann zu früh gestorben.
Alles klar. Aber der war auf dem Thron.
Ja.
Okay.
Warte, nach dem frühen Tod von Heinrichs Sohn und Thronfolger Eduard V. im Alter von 15 Jahren folgte Jane Grey ihm auf den Thron. Fragt mich jetzt nicht, wie lange er drauf war. 1-2 Jahre.
Aber er war 15 Jahre alt, was ja wirklich jung war. Und er war wahrscheinlich wesentlich jünger als Elizabeth.
Ach, und Edward Seymour war der Vormund des jungen Edward. Edward wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall hatte der Edward, die Jane als seinen Nachfolger bestimmt und seine katholische Halbschwester Maria sowie Elizabeth testamentarisch von der Thronfolge ausgeschlossen, weil er nämlich die protestantische Thronfolge sichern wollte.
Alles klar.
Das hielt aber nur 9 Tage stand und dann konnten Maria und Maria Stuart, ihren rechtmäßigen Anspruch auf den englischen Thron durchsetzen.
Obwohl sie katholisch waren, aber hattest du nicht vorhin gesagt, dass Elisabeth Protestantin war?
Ja, pass auf, komme ich jetzt.
Okay.
1553 zog sie zusammen mit Elizabeth in London ein. Schon bald kam es zum Zerwürfnis zwischen den Schwestern. Maria war überzeugte Katholikin und wollte die protestantische Elizabeth zu ihrem Glauben bekehren. Obwohl sich Elizabeth danach als Katholikin ausgab, signalisierte sie ihren Protestanten gegenüber, dass sie weiterhin heimlich aber Protestantin sei.
Aha.
Und kurze Zeit später hatte die Königin, also die Maria, dann gesagt, so, ich möchte ganz gerne den spanischen Thronfolger Philipp II. Von Spanien heiraten. Und dann kam es aber zur Wyatt-Verschwörung. Lange Rede, kurzer Sinn, sie durfte dann nicht heiraten. Elizabeth wurde nämlich an einem Komplott beteiligt offiziell, was aber gar nicht stimmte. Und bevor dann der Thomas Wyatt sterben musste, hat er nochmal klargestellt, Elizabeth ist frei. Und sie kriegte dann aber Hausarrest, weil es wäre dazu gekommen, dass man die, also Elizabeth sollte verheiratet werden, damit man die Maria los wird.
Mhm.
Damit sie, weil die einfach, genau, ne?
Katholisch war.
Ja. Mhm. Und das stimmte aber nicht, aber auf großer Sicherheit wurde sie dann einfach unter Hausarrest gestellt. Naja, auf jeden Fall ist die Maria, hatte einige Scheinschwangerschaften, hat leider auch keinen Nachkommen gezeugt, starb kinderlos, vermutlich an Unterleibskrebs. So, Elisabeth wurde dann die Nachricht vom Tod ihrer Halbschwester überbracht und Philipp, nach der Abdankung seines Vaters Karls V., inzwischen König von Spanien, machte Elisabeth mehrere Heiratsanträge und diese sagte dann aber, nee, das ist unschicklich, möchte ich nicht und wurde dann Königin.
Fassen wir stark zusammen.
Meine Güte, du. Zur Zeit von Elizabeths Thronbesteigung war die Lage in England allerdings sehr angespannt. Ja. Die Wirtschaft lag am Boden, das Land befand sich im Krieg mit Frankreich und wurde außerdem von Glaubensfragen zerrissen, ne? Und die Elizabeth machte sich zuerst daran, den von ihrer Schwester wieder eingeführten Katholizismus zurückzudrängen. 59 führte sie mittels der Uniformitätsakte den verpflichtenden Gebrauch des Book of Common Prayer in den Gottesdienst ein. Und im selben Jahr erneuerte die Königin dann diese komischen erlassenen Gesetze Suprematsakte von Heinrich dem 8. und unterstellte abermals die Kirche Englands der Krone. Und war dann fortan das englische Staatsoberhaupt, oberster Gouverneur der Kirche von England. Ja, ja. Und dann wurden die 39 anglikanischen Artikel verabschiedet, die reformatorisch formuliert wurden. Und damit trennte sich Elisabeth endgültig von der katholischen Kirche. Aber es ist trotzdem festzuhalten, dass sie nicht diesem komischen praktizierten religiösen Fanatismus verfiel.
Mhm.
So, da war die immer sehr kühn und sehr, ich finde allgemein eher bedacht. So, Maria Stuart, spannende Persönlichkeit, hat, ich glaube, sehr viele Länder zwischendrin mal regiert und hat sich dann aber immer wieder neu verheiratet und hat sich dann entschieden, oh Gott, es war auch viel zu viel Sodom und Gomorra mit hier und dann der stirbt.
Wo war Maria denn jetzt gerade? Also ich meine, Elisabeth also ist Maria jetzt die Regentin von England.
Maria war zwischendrin in Frankreich, hat da geheiratet. Davor, glaube ich.
Sind die in irgendeiner Weise verwandt miteinander?
Ja.
Ah, ja.
Maria Stuart ist der Urenkel von Heinrich dem 7., also dem Vater von Heinrich dem 8. Und hat
also
damit
dem Opa von Elisabeth.
Ja, genau.
Mhm. Mhm.
So, und die ist dann in Frankreich, war alles abgefackelt, da hat sie dann
mein Gott, diese Frauen haben ja Schlachtfelder hinterlassen. Aber
dann ist sie nach Schottland zurück, als junge Witwe.
Mhm.
Und trotz ihrer Talente war sie nicht auf die gefährliche und komplexe politische Situation vorbereitet, die in Schottland herrsche. Die Reformation spaltete das Volk. Ihr illegitimer Halbbruder James Stuart war Anführer der Protestanten. Viele ihrer Untertanen, wie auch Elisabeth I., die Monarchin des protestantischen Nachbarlandes England, begegneten der strenggläubigen Katholikin Maria mit Misstrauen. Der Reformator John Knox wetterte öffentlich gegen sie und ihren Lebenswandel. Sie hatte einige stürmische persönliche Begegnungen mit ihm. So, zur Enttäuschung der Katholiken setzte sich Maria Stuart aber nicht aktiv für deren Anliegen ein. Sie tolerierte die neue protestantische Mehrheit und machte ihren protestantischen Halbbruder James Stuart zu ihrem wichtigsten Berater. Unter seiner Führung bereiste sie auch im Norden des Reiches und unterwarf auch den Norden des ihres Reiches und unterwarf dort ihren Cousin George Gordon, den Anführer der katholischen Opposition. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dann relativ viele Leute gegen sich aufgehetzt und ist dann nach England gereist.
Wir sind noch bei Maria Stuart.
Ja, Elizabeth dann um Hilfe zu bitten. Die hatten immer versucht, also Elizabeth hatte ihr immer wieder mal Einladungen, glaube ich, geschickt oder andersrum. Und der andere hat dann halt immer Nein gesagt. Kein Interesse. Weil auch, besonders kein Interesse von Elizabeth, weil sie immer fürchtete, okay, die wird ihren rechtmäßigen Anspruch auf den Thron halt wahrmachen. Und das hat sie auch nie abgelehnt und abgestritten. Also hat Elizabeth sie dann in Gewahrsam nehmen lassen. Die hat aber königlich gelebt, also was heißt nicht, also adlig. Die musste jetzt nicht in irgendein Loch rein, sondern das war alles schon hervorragend ausgestattet, hervorragend im mittelalterlichen Sinne natürlich, ne? So, auf jeden Fall.
Fließend Wasser und Klospülung und so.
Ja, Klospülung, genau. Okay, man sagt halt, trotz der Haft wurde ihr der Luxus eines Hoflebens mit Gefolge gestattet. So, und dann wurde halt untersucht, will die wirklich auf meinen Thron? Und dann wurden irgendwelche Beweismittel wie Kassettenbriefe von Maria veröffentlicht, die sie angeblich geschrieben hat. Die hat das aber wieder dementiert und gesagt, nein, nein, stimmt nicht. Und Elisabeth hat dann nicht gesagt, okay, keine Todesstrafe, das möchte sie aus politischen Entscheidungen heraus schon gar nicht fällen und hat sie halt weiter aber in Gewahrsam gehalten. So, und dann gab es, wo ist denn das? Die Essex-Verschwörung, glaube ich. Und da wurde der Tod von Elizabeth geplant. Und da wurde auch tatsächlich dann durch ihre Geheimspionage Leute herausgefunden, dass Maria Stuart daran maßgeblich mit beteiligt war.
Aha.
Und daraufhin wurde sie dann im Alter von 35 Jahren, 1601, im Tower hingerichtet.
Okay.
Mhm. So.
Und das sind alles Frauen, ne? Also man muss sich jetzt auch nochmal vor Augen führen. Unser
mit
Podcast
vielen
heißt,
männlichen Beratern.
Mit vielen männlichen Beratern, ne? Wie hat man sich das so vorzustellen? Im Mittelalter, unser Podcast heißt ja Starke Frauen, was können wir von diesen Frauen noch lernen? Beziehungsweise was war da, was die wirklich auch zu einem Vorbild gemacht hat, ne? Offensichtlich scheint sie eine sehr beeindruckende Konstitution zu haben und auch ein gutes psychisches Gerüst und hat auch nicht gescheut, sich auf Konflikte einzulassen und hatte da ihre Berater hinter sich, zu denen sie einen sehr vertrauten Umgang pflegte und auch einen sehr wertschätzenden. Also du bist mein Kopf und du bist was auch immer, ne? Mein Auge, genau. Ohne euch wäre ich nichts, sagt das so im Subtext. Und wirkt dann da und auch mit einer ziemlichen, weiß ich nicht, kann man Gelassenheit sagen oder?
Nee, Gelassenheit hast du nie. Also gerade dann, wenn du in so einer Machtposition bist und eigentlich jeder an deinem Stuhl sägen will und du immer sehr auf der Hut sein musst. Selbst deine engen Berater können sich ja auch gegen dich entscheiden irgendwann. Aber sie hat es anscheinend immer geschafft, Menschen positiv zu sich
von sich zu überzeugen.
Ja, von sich zu überzeugen.
Also, eine gewinnende Art vielleicht auch. Vielleicht nicht so ein Humor wie Elisabeth II., weil ich finde, wenn man über die Queen jetzt irgendwas sagen kann, dann, dass sie eine ähnlich starke Konstitution hat, weil sonst wäre sie nicht so alt, wie sie ist.
Also und sie muss extrem bedacht gewesen sein, aber deine Eingangsfrage war ja im Endeffekt, was hat sie, was andere nicht haben, warum sie eine starke Frau ist. Also sie hat sich ja schon dagegen gewehrt, also sie war zum Beispiel einmal sehr stark an Pocken erkrankt, und da war sie im Koma und da hieß es, oh Gott, die hat ja gar keine Nachfahren, die muss jetzt heiraten.
Ja.
Und dann hat man, ich würde jetzt mal ganz platt sagen, eine Art Petition, ein Ersuche erlassen und sie aufgefordert zum Heiraten, als es ihr wieder besser ging, hat sie freundlich, aber bestimmt abgelehnt und hat ja Zeit ihres Lebens nicht geheiratet. Und sie hat die Rolle der Frau nicht akzeptiert, die ihr zugedacht war, nämlich das stille Mäuschen an der Seite eines Königs. Und auch, es ist ja, du regierst als Frau, solange bis ein Mann kommt. Und dann hat der Mann das Sagen und du bist halt nur noch das nette Vorzeigepüppchen. Oder im Idealfall hast du einen Mann gefunden, der aber anscheinend im näheren Umfeld nicht so da war, dass sie zu 100% sich auf eine Heirat einlassen konnte. Also es gab halt ihren Kindsfreund, aber der jahrelang auch immer beraten hat.
Es könnte ja zwei Gründe haben. Das eine ist, sie steht einfach nicht auf Männer. Das andere ist, sie wollte nicht diese Macht teilen. Ne?
Die Macht teilen. Also ich glaube, die Angst, die Macht zu verlieren, weil du weißt ja nicht, der Mann kann ja in seinem Balzverhalten toll sein und dir alles versprechen und sobald er dann an die Macht kommt, kann er dich ja hinrichten lassen. Das hat sie ja von ihrem Vater gelernt.
Das war vielleicht auch noch eine Angst.
Absolut,
stimmt.
Genau. Und ich glaube, deswegen hat sie sich nie dazu herreißen lassen. Wobei
wer ist denn ihr nachgefolgt? Wer kommt denn da sozusagen als nächstes in der Folge dann in Frage? Irgendein König braucht England, ja.
Genau, das war König Jakob VI. Von Schottland, der Sohn Maria Stuarts und Urenkel der Schwester Heinrichs des 8. Margaret Tudor.
Ach du liebe Zeit. Okay, mein Gott, das ist wie eine Telenovela. Es gab doch auch diese Netflix-Serie, ne? Obwohl The Crown ist.
Also es wurde ja auch alles extrem genau. Es wurde ja auch damals schon. Also sie hat sehr literaturbildende Kunst, Oper und die Oper gefördert und wurde halt, also Elisabeth wurde vor allem als Gegenspielerin von Maria Stuart in der Literatur verewigt. Na, ob es jetzt von Friedrich Schiller ist mit Maria Stuart oder ich glaube Shakespeare, obwohl man auch nicht ganz genau herausfinden kann, wer Shakespeare eigentlich war, auch wenn er sozusagen wie so ein Konstrukt erscheint. Ein einfacher Mann von der Straße war es, kann aber nicht sein.
Das so droppst viel. Du jetzt mal hier so in einem Nebensatz.
Wir wollten auch mal starke Männer nehmen. Vielleicht sollten wir Shakespeare dazu nehmen,
ja,
um das genau so ein Affentanz hier. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, dass sie dem Land extrem geholfen hat. Also erstens hat sie nicht nur den Geheimdienst Englands befähigt, weiter ausgebaut zu werden, sondern auch eine Seemacht. Also am Ende, klar.
Was ist ihr Vermächtnis sozusagen, ne?
Genau. Und das Land ist unter ihr, also am Ende hat es wieder Schwierigkeiten gegeben und es war halt nicht, also Spanien blieb halt weiterhin ein ernstzunehmender, die ernstzunehmendste Seemacht, aber sie sind halt immerhin mitgeschwommen und haben es geschafft, die spanische Armada, ich glaube, um die Hälfte zu reduzieren. Und im Kampf. Ganz tricky und die hatten halt, also sie selbst haben halt schnellere Schiffe gebaut oder leichtere Schiffe, weshalb sie wendiger waren und ich glaube teilweise 130 Schiffe, genau, Anfang April 1588 sandte Philipp II. Die spanische Armada insgesamt 130 Schiffe zur Invasion Englands aus und da haben sie es geschafft, ungefähr auf die Hälfte zu reduzieren und ich wollte ganz kurz nochmal einsagen, den hatte ich dir am Anfang auch schon gesagt, Elisabeth ist nämlich hingefahren und hat dann die Tilbury-Rede gehalten, sagte, ich weiß, dass ich zwar den Leib eines schwachen, kraftlosen Weibes, dafür aber Herz und Mark eines Königs, noch dazu eines Königs von England habe. Und
bam.
Ja, ich finde, das zeigt ganz schön, wie...
Das sagt viel aus über diese Frau, über die man sicherlich noch Stunden reden könnte, aber wir müssen ja langsam
zum Ende kommen,
Ende kommen, was mir echt auch schwer fällt, weil ich habe so ein Gewusel im Kopf, was jetzt nicht an dir liegt, sondern an den Umständen halt, an diesen ganzen Protagonisten dieser Zeit, die so viel Intrigen gesponnen haben und die scheint für mich so eine, die das so alles an sich hat mehr oder weniger vorbeiziehen lassen. Das ist alles so passiert. Sie wirkt jetzt gar nicht so für mich wie eine starke Kämpferin, sondern einfach für eine konstante Person, die da war und dann irgendwann gesagt hat, okay, ich mache den Job. Jetzt etwas lapidar formuliert.
Die hat 44 Jahre regiert?
44 Jahre. Okay, sie kommt nicht an Elisabeth II. Ran, aber das ist auch relativ schwer. Und trotzdem, also das scheint wie so ein Fels in der Brandung zu sein und eine doch definitiv starke Frau. Also ich, ja.
Ja, Elisabeth schaffte es, die eigene Kirche vom Einfluss Roms gelöst zu halten und somit die religiösen Wirren im Land zu beenden. Die Widersprüche innerhalb der protestantischen Kirche verschärfte sie allerdings.
Also das musst du auch mal schaffen, dich gegen die Kirche da durchzusetzen.
Trotz der verlustreichen Kriege gegen Spanien und Irland sowie Englands Wirtschaftsprobleme in den letzten schwierigen Jahren ihrer Herrschaft blühte England auf. Die spanische Marine blieb bis 1650 die stärkste Seestreitkraft, doch die englische Marine holte mit der Weltumsegelung des Francis Drake und der gewonnenen Schlacht gegen die spanische Armada auf. So, und sie ist ja auch eine, die halt über den Tellerrand guckte und auch in Amerika eine Kolonie niederließ. Die konnten allerdings nicht bleiben, aber der Staat Virginia ist zum Beispiel ihr zu Ehren so genannt worden dann.
Aha.
Von dem Herrn Drake,
Virginia.
Der ihr extrem erlegen
war. Wow, was für ein netter Randbemerkung noch.
Und heimliche Eheschließung an ihrem Hof ahndete sie meist mit Härte. Von ihren Hoffräulein verlangte sie, so jungfräulich wie möglich zu bleiben, weil sie gelernt hatte, dass das anscheinend zu den meisten schlimmen Dingen führt.
Mhm.
Und
Sex ist immer irgendwie, macht Dinge kompliziert.
Ja, und genau. Ja, auf jeden Fall hatte sie auch mehrere Liebhaber. Und am Anfang ihrer Herrschaft äußerte sie, dass sie zufrieden sein werde, als Jungfrau gelebt zu haben und begraben zu werden. Zur Legende Elizabeth trug ihre letzte Ansprache die goldene Rede bei. Seit etwa 1578 wurde sie aus politischen Erwägungen zur Virgin Queen stilisiert, zur jungfräulichen Königin. Es entstand im Rahmen einer protestantischen Weltpolitik ein regelrechter Kult um ihre Gestalt mit Turnieren, Dichtungen, symbolhaltigen Porträts. Auch weitere Beinamen kamen auf, genau. Auf jeden Fall ist das eine extrem beeindruckende Frau, die sich die Buddha nicht vom Brot hat nehmen lassen.
Also hat sie jetzt Sex gehabt oder nicht?
Ich gehe mal stark davon aus, dass sie Sex hatte.
Okay, aber es durfte dann natürlich nicht, wenn man sich das Branding The Virgin Queen aufsetzt, dann ist natürlich schwierig, ne? Dann darf man nicht drüber reden.
Okay. Da wurde ja aber auch nie drüber geredet. Also wenn irgendjemand versehentlich schwanger wurde oder so, dann ist sie ja meistens irgendwo in die Sommerresidenz gefahren und das
hat
Kind wurde entweder als Bastard dann freigegeben oder irgendwo wuchs es dann halt auf. Oder ich glaube, es gibt auch so eine Verhütungsmethode. Damals gab es irgendwie mit Essig oder so. Ob das jetzt funktioniert hat, weiß ich auch nicht.
Okay, wir recherchieren das nach.
Nee.
Liebe Kim, vielen Dank, dass du dich diesem Brocken
und ich hoffe, dass ich
gewidmet hast.
Ja, danke schön. Ich hoffe, dass ihr einfach nochmal da draußen nachrecherchiert und ich diese tolle Frau einfach nur sichtbar machen wollte, nur in Anführungsstrichen, sondern ich wollte sie gerne sichtbar machen, weil sie eine starke und beeindruckende Frau ist, die nicht nur den Ruf einer Frau revolutioniert hat, nämlich das schwache Geschlecht zu sein, was nichts zu sagen hat und einfach nur still und hübsch in der Ecke sitzt, sondern
44 fucking Jahre, das muss man sich auch mal überlegen. Also das ist Durchhaltevermögen, das ist Stärke, so lange, ne? Das ist echt krass, muss ich sagen.
Genau.
Ja, super.
Halleluja. So,
jetzt bin ganz außer Atem.
Ja, definitiv. Mein Gehirn braucht jetzt Erholung. Wen stellst du mir nächstes Mal vor?
Es ist eine Frau, die sehr kompliziert ist.
Oh nein.
Zu der ich am Anfang, ich weiß nicht, irgendjemand hatte sie vorgeschlagen.
Anna Komusiak.
Anna, vielen Dank, dass du Maria Callas vorgeschlagen hast. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Folge eh schon lang genug ist, aber eine der größten Stimmen des letzten Jahrhunderts und leider auch schon verstorben. Warum ich so mit ihr gehadert habe, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ihr könnt euch freuen auf Maria Callas.
Und ich finde die Frau so klasse, weil sie die Oper revolutioniert hat. Aber dazu mehr dann nächstes Mal.
Kleiner Cliffhanger. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Starke Frauen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und danke dir nochmal, Kim. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.